Ja, und hier in den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch, 5. Juli, da wollen wir uns so ein bisschen über Medienberichterstattung von Protesten, da wollen wir uns so ein bisschen reinbegeben und uns damit beschäftigen, was eigentlich für Erkenntnisse da das Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin herausgefunden hat und was die da eigentlich genau in diesem Bereich, diese Dimension erforscht haben. Darum soll es hier gehen in den Mediennachrichten. Darüber hinaus wollen wir auch dem Unterhaltungsmedien mal so ein bisschen größeren Raum hier einräumen. Das macht dann später Andrea. Zunächst hier schauen wir auf unter anderem die Protestbewegung des G20. Ja, die Proteste rund um den G20-Gipfel sind derzeit im Fokus unserer Aufmerksamkeit und was uns da vor allem interessiert, sind Stimmen, die die Grundrechte und die Versammlungsfreiheit verteidigen. Gerade das gilt es ja derzeit besonders auch zu beachten in Hamburg, wo derzeit scheinbar jedes Zelt beschlagnahmt wird und immer wieder Camps und friedliche Protestformen derzeit geräumt und verdrängt werden. Großdemonstrationen, die rund um den G20-Gipfel werden von vielen Medien begleitet und analysiert. Und solche Medienberichte sind für die Entfaltung und Wirkung von Protesten besonders wichtig. Ohne Berichte wäre die Wirkung von Protestbewegungen ja verschwindend gering. Dabei drücken Proteste auch einen bedeutenden Teil gesellschaftlichen Engagements aus. Über Großdemonstrationen in der Medienberichterstattung hat das Institut für Protest- und Bewegungsforschung aus Berlin eine umfassende Studie veröffentlicht. Darin erforschen die Autoren einige bedeutende Proteste der letzten Jahre. Darunter sind auch die Stop-TTIP-CETA-Proteste vom Oktober 2015 oder auch die Proteste gegen Stuttgart 21 vom Oktober 2010. Der Mitautor Dr. Simon Theune, der Mitautor der Studie zu Großdemonstrationen in der Medienberichterstattung, berichtet hier in Kürze von generellen Tendenzen, die sich aus den Forschungen ergeben haben.
Es ist nicht so ganz eindeutig, also es gibt schon ein paar Kandidaten, bei denen ist es sehr klar, was die von Protest halten. Also Fokus und Bild-Zeitung, die berichten im Prinzip nur dann über Protest, wenn es irgendwie mit Gewalt in Zusammenhang zu bringen ist. Und auch wenn es nicht damit in Zusammenhang zu bringen ist, wird trotzdem Gewalt thematisiert. Man sieht schon so ein bisschen Unterschiede zwischen konservativen Medien und liberalen Medien. Die liberalen Medien, also da meine ich jetzt konkret bei uns, die Süddeutsche Zeitung, die Taz und die Frankfurter Rundschau, die haben halt schon eher, die vermitteln eher das Bild, dass Protest schon ein demokratisches Korrektiv ist und haben auch eher Sympathien mit dem, was da passiert. Die konservativen Medien, also bei uns jetzt FAZ, Bild-Zeitung und Fokus, bei denen ist das nicht unbedingt das Gegenteil, aber die sind deutlich kritischer. Die berichten auch selektiver, also auch nicht über alle Proteste, die wir uns angeguckt haben. Und da hat man eher das Gefühl, die sehen Protest so, das kann jederzeit in Unzivilität umschlagen und es gibt also weniger das, was wir eben bei den liberalen Medien Emphase genannt haben, also einen positiven Bezug auf Demonstrationen als einen demokratischen Ausdruck, als eine skeptische Beobachterhaltung.
Soweit lässt sich feststellen, dass aus den Medienberichten, die das Institut für Protest- und Bewegungsforschung da analysiert hat, immer auch eine Haltung hervorgegangen ist. Das muss nicht immer der Fall sein. Dennoch ist das oft zu beobachten. Sie haben sicherlich auch selbst schon festgestellt, dass es ein Unterschied ist, die Taz aufzuschlagen, die Jungle World aufzuschlagen oder die Zeit aufzuschlagen oder die Bild-Zeitung aufzuschlagen oder die Süddeutsche aufzuschlagen. Und sicherlich haben Sie da die ein oder anderen Tendenzen auch in der Berichterstattung festgestellt. Daher ist es gut so, dass Medienberichte ja sowohl kritisch rezipiert werden, aber auch natürlich, dass es immer auch wieder ganz unterschiedliche Medienstimmen zu einem Thema gibt. Und kritisch betrachtet werden ja Medienberichte zum Beispiel auch von Seiten der Forschung, wie das beim Institut für Protest- und Bewegungsforschung geschieht. Methodisch lässt sich hier noch bemerken, dass die Forschungen zu 7 Großdemonstrationen der letzten Jahre exemplarisch betrachtet worden sind von dem Institut. Das heißt, dass es natürlich auch sein kann, dass eine Zeitung zu einer Großdemonstration wenig berichtet hat, in einem anderen Fall, den die Studie nicht beleuchtet, ist die Zeitung dann aber wieder engagiert dabei gewesen bei der Berichterstattung der Proteste. Unter anderem deshalb ist es natürlich dann auch wichtig, aus den Forschungen des Protestinstituts kein generelles Bild der Presselandschaft abzuleiten. Darüber hinaus ist hier aber auch noch auf einen Aspekt einzugehen, der ganz wichtig ist dabei. Ich habe nämlich Frau Herr Dr. Theune auf die Dimension angesprochen, in der die Inhalte, die die Protestierenden deutlich machen wollen, auch in den Protesten vorkommt. Also inwieweit wird denn da inhaltlich auch aufgearbeitet, was die Protestierenden da anklagen?
Man hat Demonstrationen wie die G8-Demonstration in Rostock, wo im Grunde genommen sehr wenig rüberkommt von dem, was die Leute da tatsächlich wollen, sondern da konzentriert sich die Berichterstattung tatsächlich auf das, was da passiert und wie das im Nachhinein eingeschätzt wird und beurteilt wird, was da für Reaktionen draufkommen. Also das ist eine sehr starke, oberflächliche, episodische Berichterstattung. Da geht es immer nur darum, wer sind die, die da die Polizisten angegriffen haben, wer distanziert sich davon und wer warum nicht. Aber es geht im Grunde genommen nicht mehr darum, warum diese Demonstration stattgefunden hat. Es gibt aber auch Demonstrationen, bei denen das ganz anders aussieht. Die TTIP-Demonstration zum Beispiel ist die, wo tatsächlich am gehaltvollsten auch darüber berichtet wurde, worum es geht, was die Kritik ist. Und das lag auch daran, kann man dann ja immer so ein bisschen einordnen, dass das Thema vorher im Grunde genommen nicht wirklich auf der Tagesordnung stand oder zumindest nur am Rande bedient wurde. Und da hat tatsächlich die Demonstration auch dazu geführt, dass es in den Medien stärkere Befassung gab mit TTIP. Und es gibt mehrere, die dazwischen liegen. Also die Agenda-Proteste der Gewerkschaften zum Beispiel 2004, die haben auch, so mittel viel Raum bekommen, aber bei denen ist es sehr auffällig, dass die Reden und sozusagen der O-Ton der Funktionäre und der RednerInnen sind ziemlich breit in die Berichterstattung Eingang findet. Das ist ja genau immer die Frage, wie viel kann man eigentlich von der Kritik unterbringen? Und das ist eben bei Pegida oder bei G8 kaum der Fall, bei anderen Protesten wie TTIP oder den Agenda-Protesten deutlich. Also da gibt es sogar positiven Bezug in der Bild-Zeitung, was wir gar nicht erwartet hätten.
Hier also ein ganz bedeutender Teil angesprochen worden, nämlich, dass meist nur darüber berichtet wird, was passiert ist während bestimmter Proteste und weniger über das Warum. Also warum gehen die Menschen auf die Straße? Hier ließe sich also wenig überraschend schlussfolgern, dass es für Protestierende sehr wichtig ist, während der Proteste immer wieder auch mitzuteilen, warum diese Proteste passieren. Und weil das eine große Notwendigkeit ist, gibt es vielleicht auch sowas wie kreative Protestformen, wäre jetzt meine Vermutung. Daher hatte vielleicht die Organisation des Zentrums für politische Schönheit in Berlin schon 2015 vor dem Bundestag Gräber ausgehoben. Ohne zu sagen, dass ich ja die Ideen des Zentrums für politische Schönheit immer besonders gelungen finde, ist mit so einem Protest sicherlich die Protestbotschaft sehr viel besser artikuliert worden und sehr viel besser auch zu der Medienlandschaft gelangt und da auch dann gezwungenermaßen erklärt worden. Nämlich, dass im Mittelmeer schutzsuchende Menschen vor der Festung Europa quasi sterben und die deutsche Regierung diese Festung immer noch auch selbst verteidigt und aufrechterhält. Auf solche Erkenntnisse, der Erkenntnisse über Medienberichterstattungen von Demonstrationen, können Protestformen aufbauen. Es kann beispielsweise danach gefragt werden, wie man als Protestierender mit bestimmten Anliegen besser an Medienmachende herantreten kann. Es ist also nicht anzuzweifeln, dass Forschungen über die Außenwirkung von Protestformen eine wichtige Erkenntnisfunktion hat. Und solche Forschungen können auch zu gesellschaftlichem Dialog beitragen. Leider arbeitet das Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin auch mit begrenzten Ressourcen.
War jetzt kein besonders gut ausgestattetes Projekt, das von der DFG über 3 Jahre finanziert gewesen wäre, sondern wir haben ein relativ überschaubares Budget gehabt. Deswegen war klar, wir müssen uns auf ein paar Sachen beschränken und können Sachen, die wir eigentlich machen wollen, nicht umsetzen. Wir haben zum Beispiel am Anfang gedacht, wir könnten uns generell Themenverläufe angucken, wie wird über ein Thema berichtet und welche Rolle spielen dann tatsächlich die Demonstrationen. Das mussten wir sehr reduzieren und dann einfach nur über Erwähnungen gehen und gucken, wie oft kommt das Thema vor. Aber ob jetzt tatsächlich zum Beispiel die Deutungsangebote, die aus Demonstrationen kommen oder die auf Demonstrationen publik gemacht werden, ob die dann auch später in die Berichterstattung eingehen, das können wir zum Beispiel nicht sagen. Und insofern, oder genauso wenig können wir was dazu sagen, ob jetzt der Verlauf tatsächlich akkurat beschrieben ist.
Ja, soweit auch zu den begrenzten Mitteln, mit denen die Forschung, in die wir hier kurz reingeschaut haben, aufgestellt ist. Eine Forschung des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung zu den Medienberichterstattungen einiger Großdemonstrationen dieses Jahrhunderts. Dieter Rucht, Simon Theune und Moritz Sommer haben gemeinsam an dieser Studie gearbeitet und auch aktuell zu den G20-Protesten ist das Institut wieder in Hamburg unterwegs und begleitet die G20-Proteste. Dr. Simon Theune erzählt hier, was die Forscher bei der Begleitung der Proteste besonders interessiert.
Eine ist, dass wir, wie schon bei vorangegangenen Protesten, drei Befragungen machen werden. Also wir waren jetzt am Sonntag bei der Protestwelle, haben da Fragebögen verteilt und werden auch am 8. Juli wieder bei der großen Demonstration sein. Das fanden wir besonders spannend, weil eben es zwei unterschiedliche Aufrufe gab, weil eben klar ist, da gibt es sozusagen die ressourcenstarken Organisationen, die nicht den G20-Gipfel grundsätzlich in Frage stellen, die eben die Demonstrationen am Sonntag machen und dann eben die darauf folgenden Demonstrationen, die eben auch in der Öffentlichkeit sehr stark auseinanderdividiert werden. Und wir wollten gucken, unterscheidet eigentlich das, was die Leute wollen, sich sehr stark auf den beiden Demonstrationen. Das andere, was wir machen, ist, wir werden zusammen mit dem Komitee für Grundrechte und Demokratie eine Beobachtung von Interaktionen zwischen Polizei und Demonstrieren machen. Das schien uns in Hamburg auch besonders angezeigt. Das ist bei Gipfelprotesten ja immer eine vorhersehbare Konfrontation, aber in Hamburg ist jetzt die Lage nochmal besonders zugespitzt. Das sieht man jetzt auch in den letzten Tagen, dass die Polizei alles tut, um die Lage nochmal hochzukochen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da jemanden hat, der tatsächlich berichtet, was ist. Das machen Journalisten zum Teil auch. Aber die werden dann immer wieder auch zum Beispiel dann von der Redaktion an die Seite geschoben, weil es andere Berichte gibt, Presseerklärungen von der Polizei oder irgendwelche Agenturberichte, wo dann was anderes drin steht und dann wird eher denen geglaubt als den Kolleginnen, die da vor Ort sind.
Ein persönlicher Eindruck von Dr. Simon Theune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Und dieses Institut, die Forscher dieses Instituts sind auch in Hamburg derzeit vor Ort bei den G20-Protesten und beobachten dort unter verschiedenen Gesichtspunkten, die Dr. Theune hier gerade geschildert hat, die Proteste und den Dialog. Wenn Sie da die Erkenntnisse des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung weiterverfolgen wollen, dann können Sie das unter anderem auch tun im Internet. Schauen Sie da vorbei auf protestinstitut.eu.
Vielleicht glauben auch nur noch die hoffnungslosen Romantiker unter uns, der Liebesakt müsse als eine Art emotionaler Naturgewalt auch etwas mit großen Gefühlen zu tun haben. Sex ist allerdings mitunter eher zu einem selbstverständlichen Konsumgut degeneriert. Doch das macht die Sache nicht weniger kompliziert. Immerhin ist das Ungleichgewicht der Begierde und ihrer Erfüllung seit jeher eine verlässliche Quelle künstlerischer Inspiration. Oft entzündet sich daran die Frage, wer bin ich und was will ich, nachdem ich mit dem Objekt meines Begehrens zusammen war. Und diese künstlerische Inspiration ist, jedenfalls wenn man sich die Kunstgeschichte einmal so anschaut, meist geprägt von männlicher Begierde gegenüber weiblichen sogenannten Musen. Vor 20 Jahren jedoch hat die amerikanische Filmemacherin Chris Kraus diese erotische Existenzfrage einmal aus weiblicher Perspektive gestellt, und zwar in ihrem Buch I Love Dick. Verlustfrei lässt sich der Titel an dieser Stelle übrigens nicht übersetzen. Er ist die englische Abkürzung des Namens Richard, kann aber auch als amerikanischer Begriff für das männliche Geschlechtsteil genutzt werden. I Love Dick ist eine Mischung aus Briefen, Tagebuch und Essay, und schon kurz nach seiner Veröffentlichung wurde Chris Kraus' Buch als mutiges feministisches Manifest gefeiert. Sie schildert darin ihr Leben an der Seite ihres Partners, des Literaturkritikers und Verlegers Sever Lothringer, und auch, wie sie sich Hals über Kopf in dessen Kollegen, den Kulturtheoretiker Dick Habich, verguckt. Die Figuren des Buchs sind übrigens real und die Story basiert, wenn auch sicher an manchen Stellen etwas überspitzt, auf tatsächlichen Begebenheiten. Nach der positiven Resonanz auf die filmische Umsetzung durch Jill Soloway mit einer ersten Pilotfolge für Amazon im August 2016 wurde aus dem Stoff des Buchs nun die gleichnamige Serie I Love Dick.
Lieber Dick, hier geht es um Begierde. Ich habe dich vermisst, obwohl ich dich nie getroffen habe, Dick.
Hat das was zu sagen, dass es ganz anders ist, als ich erwartet hatte? Okay, halt dich kurz, bitte.
Was tust du so?
Mein Mann hat eine Residency hier.
Dann muss er einer von Dicks Stipendiaten sein.
Alles klar,
Schatz. Hi, Dick, richtig?
Eben der.
Lieber Dick, wie kann ich dich vor heute nicht gekannt haben?
Tut mir leid, Babe. Sei nicht böse auf mich.
Bin ich nicht.
Begierde hatte aufgehört zu existieren. Doch dann traf ich dich. Lieber Dick, das Spiel beginnt.
Die Serie verlegt den Ort der Handlung von New York und Los Angeles ins sogenannte Wasteland, also in das texanische Städtchen Marfa. Chris Kraus und ihr Mann Sylvere sind nach Marfa gezogen, damit Sylvere sein Buch über den Holocaust beenden kann. Und ermöglicht hat ihm das sein Kollege Dick, nämlich mit einem Stipendium. Denn in der Serie ist Dick ein vermögender Kunstguru, der auf einer Ranch lebt und Menschen, die er interessant findet, ein Kunststipendium anbietet. Dick, also der Fokus der Begierde, trägt einen Cowboyhut, reitet, trinkt Bourbon und dreht hingebungsvoll Zigaretten. Kurz, Dick verkörpert das Männerbild vom einsam introvertierten Cowboy mit einem Mega-Selbstbewusstsein. Kraus beginnt dennoch, ihm flammende Briefe zu schreiben und als ihr Mann davon erfährt, entfacht es in der Überzeugung, monogame Beziehungen sind einfacher, aber nicht immer erfüllter, sogar ihr Liebesleben aufs Neue. Doch Dick, der im Laufe der Serie immer mehr von Chris Begierde ihm gegenüber mitbekommt, gibt ihr eine Abfuhr.
Ich finde dich uninteressant. Jetzt und immer.
Oh mein Gott.
Sein Desinteresse gilt im Übrigen für viele Frauen. Videoschnipsel von Frauenfilmen flimmern in Millisekunden über den Schirm, als Dick zu Chris sagt, keine Frau habe je einen guten Film gemacht. Womit sich übrigens die Produzentin der Serie, nämlich Jill Soloway, gekonnt selbst auf die Schippe nimmt. Jill Soloway ist übrigens eine amerikanische Comedian, Schriftstellerin und Regisseurin und mir persönlich schon bekannt, nämlich von der Serie Transparent. Auch in dieser Serie werden Beziehungskonstrukte nah an den jeweiligen Protagonistinnen analysiert. Auch in der Serie Transparent geht es um eine Familie. Deren von allen respektierte Patriarchat und Vater outet sich im Laufe der Handlungen als Transfrau. Das sorgt im Familienkonstrukt, aber auch bei den Einzelpersonen für mehrere Outings, teilweise unabhängig von sexuellen Begierden.
Hast du mit Dad gesprochen?
Glaubst du, er hat Krebs?
Hallo Leute, ich musste mit euch über was sprechen. Es gibt eine große Veränderung.
Daddy, er hat Krebs. Sag uns die Wahrheit.
Und ich bin immer noch in sie verliebt.
Ich rufe Dr. Schomburg an.
Dad?
Na, ihr?
Sie sehen toll aus. Er ist trans. Jetzt weiß ich, wer du bist. Ja.
Deine Familie ist unglaublich.
Coming out is coming out is coming out.
Auch hier greift Soloway queere Themen auf und versucht dem Zuschauenden diese Themen anhand der Entwicklungen und Gedanken der Figuren auf einer doch sehr persönlichen und subjektiven Ebene näher zu bringen. Dafür wurde die Serie auch gelobt sowie ausgezeichnet, nämlich einerseits mit viel Aufmerksamkeit, aber auch mit 2 Emmys. Diese Aufmerksamkeit ist in einer doch sehr heterosexuellen Film- und Serienlandschaft etwas ja doch sehr Seltenes und dadurch auch Besonderes. Gelobt wurde dabei natürlich auch die Arbeit der Produzentin. Jill Soloway lässt nämlich bei ihren Serienproduktionen ihr eigenes queeres Weltbild als Gegenbewegung zu der Heteromatrix einfließen. So wurde ihr auch schon von einigen Journalisten unterstellt, sie würde postpatriarchales Fernsehen machen. Sie selbst streitet dies zwar nicht ab, aber sie findet den Begriff doch etwas groß gefasst. So sagt sie in einem Interview im Tagesspiegel dazu.
Die globale Männlichkeit steckt doch in der Krise. Also das, was die Rolle des Mannes angeht, was als männlich gilt. Die ganze Welt sucht doch nach inspirierenden maskulinen Figuren. Als Feministin bin ich deswegen Teil einer politischen Bewegung, die das globale Patriarchat stürzen, sowie Frauen und Menschen, die nicht den überkommenden Geschlechtern entsprechen, in Positionen mit Macht bringen will. Ich möchte Geschichten erzählen, wie Weiblichkeit sich Wege sucht, um sich ausdrücken zu können.
Zwei ihrer Serien werden also nun mittlerweile bei Amazon ausgestrahlt. Das ermöglicht natürlich einigen den Zugang, das übrigens auch kostenlos, wenn man einen Account jedenfalls hat, schließt aber dennoch viele weitere leider aus. Soloway scheint ihre Ausstrahlung bei diesem Streaming-Dienst jedoch ausschließlich positiv zu sehen.
Der neue Ansatz, dass das Publikum was auch immer, wann auch immer sehen kann, gibt mir als Künstlerin ganz neue Möglichkeiten. Die Zuschauer müssen nicht etwas sehen, sie können etwas sehen. Und ich bin immer noch verblüfft, dass deutsche Zuschauer diese sehr spezifische Serie Transparent sehen wollen. Eine amerikanisch-jüdisch-queere Familiengeschichte. Wie verrückt ist das denn?
So nutzt sie die Reichweite. Die Serien haben nämlich für genau die Themen, die sie besetzen und auch stärken möchte, also diesen Themen Macht geben möchte, was sie ja selber schon zuvor erwähnt hat. Und diese breite Öffentlichkeit kann man ihrer Meinung nach ganz gut mit dem Format Serie erreichen, wie sie hier bei einem Interview selbst erzählt.
I'll do some WWJD questions with Jeff Bezos. I'll ask him a few questions. And one of the questions I asked him is, you know, I'm obsessed with a sort of a movement for women, people of color, queer people, an intersectional power movement. I think about revolution all the time. Mm-hmm. How do I square that with my TV and filmmaking ambitions? And he said they're the same thing. The way that you make change with story, the way that story can make change is so much faster than the way politics can make change. Mm-hmm. You create culture that has story in it that says, for example, something as radical as trans people are people. Mm-hmm. And then laws follow. Mm-hmm. And that was exciting to hear from him, that I was really, that I could do what I was doing and still have my ambitions about making the world a better place.
An dieser Stelle also ein Serientipp von mir, den man leider bisher nur ansehen kann, wenn man halt angemeldet ist beim Internet-Streaming-Dienst Amazon. Das soweit als negativer Punkt an dieser Stelle. Mit Sicherheit ergeben sich da aber auch andere Möglichkeiten, die Serie zum Beispiel im Internet zu schauen, oder ihr leiht euch einen Account von einer euch vertrauten Person aus, denn die kann man nämlich auch teilen und das ohne noch einmal was zu bezahlen. Also schaut euch die neue Serie von Jill Soloway, nämlich I Love Dick, an. Und wer jetzt denkt, am Ende geht es doch nur um den Kerl, der wird sehr überrascht sein. Je mehr der 30-minütigen Folgen man schaut, je mehr man sich einlässt auf diese Sammelausstellung von Einsamkeit, weiblichen Verlangen, Dominanz, Kontrollverlust und künstlerischer Selbstfindung, desto mehr begreift man, dass Dick nur eine Projektionsfläche ist. Zugegeben, auf dieser sich die Hauptdarstellerin zu erkennen versucht. Sie fragt sich, wer sie ist und was sie will, vom Leben, von der Kunst und von der Liebe. Und das ist eben doch mehr als just Dick.
Lieber Dick, du bist wie ein römischer Gott, der den Geist des Sex in unser Leben bringt. Lieber Dick.
Sag, dass ich ein böses Mädchen bin, Dick.
Haltet euch gefälligst von mir fern.
Er hat dich in den letzten
Gesunde
Tagen ständig...
Gesunde Fantasien sind nicht verwerflich.
Lieber Dick, hattest du gedacht, das hier würde schön werden?